Das war eine Zeit, also so von 13 bis 15, die halt abermals durch sehr viel Unsicherheit geprägt war. Es kam zu dem Zeitpunkt dann auch Alkohol oder am Ende noch mehr Alkohol dazu, am Ende auch Marihuana dazu, weil man dann auch in den falschen Kreisen so ein bisschen sich bewegt hat. Und ja, das wurde alles irgendwie immer schwieriger, sage ich jetzt mal, das Leben. Und dann auch das ganze Thema mit der Schule, das auf die Reihe zu bekommen. Also ich war ich in der 8., 9. Klasse. Da war ich schon ziemlich gefährdet, dann irgendwann komplett abzurutschen mit meinem Leben. Ich bin eher in der Forschung zu Hause tatsächlich. Und mein großer Traum oder Wunsch ist es durchaus, dann später auch in die neuropsychologische Forschung zu gehen. Deswegen mache ich das Ganze eigentlich. Also wie funktioniert das Gehirn? Was passiert, wenn hier was kaputt ist? Wie äußert sich das da? Da bin ich zu Hause oder da will ich hin, besser gesagt.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hi Lina.
Und hallo Sandra.
Hallöchen.
Wir sind mal wieder zu dritt. Wie schön. Mal wieder ein Gast bei uns. Heute Sandra Bohner. Und ja, ihr beiden, weil ich ja immer frage, wie es Erwin geht, wie geht's euch denn, bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen?
Sandra vor.
Okay, mir geht's gut und ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute zusammenfinden und mal ein bisschen plaudern. Ich kenne euren Podcast, ich habe alle Folgen weggesuchtet, könnte man sagen. ja, und freue mich jetzt auch Teil des Ganzen sein zu dürfen.
Und wir sind hoch erfreut, oder ich speziell. Also erstmal, mir geht's gut, alles soweit okay. Wir haben uns ja länger nicht gehört und gesehen, Lina, aber so kleine Pausen zwischendurch sind ja auch mal ganz gut. Und
Stimmt.
Madrid ist ja auch ziemlich weit weg. Ich freue mich natürlich über Sandra, weil Sandra ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Gast. Ich weiß, das sagen wir jedes Mal bei jedem, der hier sitzt.
Stimmt ja auch immer.
Aber in dem Fall ist es wirklich was Besonderes. Es stimmt, ja klar, es stimmt immer. Nein, es ist wirklich was Besonderes, weil die Geschichte, wie Sandra jetzt hier zu uns kommt, die ist schon sehr speziell, weil sie ist weder Mitglied bei Mensa, sie ist mit Sicherheit hochbegabt und wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Die anderen Leute hat ja immer einer von uns aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen gekannt und Sandra hat uns auf unsere Elternfolge, die im August gelaufen ist, eine Mail geschrieben. Und daraufhin hat sich einiges entwickelt. Und das erzählt es am besten selber.
Ja, genau, dann steige ich auch direkt ein. Also ich habe mich in diesem Sommer dann so langsam angefangen, mit dem Thema Hochbegabung zu beschäftigen. Ausschlaggebend auch so ein bisschen, weil ich immer dachte, irgendwas stimmt doch mit mir nicht, irgendwie bin ich doch komisch, warum denke ich dann anders als andere? Bin dann auf das Thema Hochbegabung gekommen und dann am Ende auch auf euren Podcast, den ich, wie gesagt, in ziemlich kurzer Zeit durchgehört habe. Und die letzte Folge, die ich dann damals gehört hatte, es gibt ja jetzt noch eine weitere, drehte sich dann um das Thema Elternschaft und auch Erwin, wo du dann gesagt hast, dass dich das ganz schön aktiviert hatte. Und dann hattet ihr am Ende auch aufgerufen, dass sich die Menschen melden können, wenn sie ähnliche Themen haben. Und da dachte ich, na Mensch, dann mache ich das doch mal, weil ich eh die ganze Zeit überlegt hatte, euch einfach mal eine E-Mail zu schreiben und für diesen unfassbar tollen Podcast zu danken. Und dann dachte ich so, gut, jetzt, also das ist ein Zeichen, jetzt.
Du musst das noch öfter sagen. Was für ein toller Podcast. So, das reicht jetzt, ja.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne, genau, dann habe ich die E-Mail an euch verfasst und hatte da auch schon reingeschrieben, dass ich vielleicht auch noch kein Mensa-Mitglied bin, weil ich auch noch keinen Test gemacht habe, dass ich aber eine Geschichte durchaus dazu beisteuern könnte oder zu diesem Thema auch etwas sagen könnte. Naja, und dann, Erwin, dann haben wir telefoniert und glaube ich ziemlich schnell festgestellt, dass das gut funktionieren könnte. Und jetzt sitzen wir hier.
Genau. Und es ist ja nicht so, dass wir hier nur so eine Vereinsmeierei betreiben. Das heißt, ob jemand da Mitglied ist oder nicht, ist im Grunde vollkommen
Ja.
wurscht. Solange jemand eine gute Geschichte hat und solange jemand also so offensichtlich hochbegabt ist, wie du das bist.
Kein Druck.
Ist ja auch am Ende des Tages eigentlich egal.
Es ist am Ende des Tages egal. Also es kommt auf die Geschichte und auf die Hintergründe an. Und das, was du über dich geschrieben hast, das klang für mich so eindeutig und so beeindruckend und deswegen sind wir ja auch überhaupt ins Gespräch gekommen. Ausschlaggebend war oder Ausgangspunkt war das Thema Eltern. Ich hatte ein bisschen was erzählt über Erfahrung von geschlagen werden. Und Lina hatte ganz überrascht und ganz ungläubig darauf reagiert. Und vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, also in meiner Generation, sprich so die 50er, 60er Jahre Geborenen, also Boomer, dass es da was zu der Zeit eigentlich was völlig Normales war. Und das war eben für viele auch so ein Triggerpunkt. Also Sandra war nicht die einzige Reaktion, die wir daraufhin bekommen haben. Wir haben von mehreren Leuten gehört, dass sie ja so Ähnliches erlebt haben und ja zum Teil in ganz dramatischen Ausprägungen. Bei dir war es so, dass du gesagt hast, also du wärst mit 13 quasi ohne richtiges Zuhause gewesen, bist so mit Marihuana und Alkohol in Kontakt gekommen.
Genau, einmal alles.
Einmal alles. Es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie, wie soll ich sagen, unter die Bettdecke zu gucken und aufregende Geschichten zu hören. Aber du hast gesagt, vielleicht wäre es ganz gut, wenn jemand, der da betroffen ist oder so eine späterkannten Biografie hat, einfach mal erzählt, damit Leute, die was Ähnliches erlebt haben, dadurch merken, sie sind nicht die Einzigen. Wir sind ja kein Therapie-Podcast, aber...
Genau.
Natürlich wollen wir über solche Sachen reden. So, und jetzt habe ich so viel geredet, jetzt kommst du.
Gerne. Genau. Ja, ich kann ja gerne einfach mal versuchen, so ein bisschen den biografischen roten Faden einmal aufzuzeigen. Ich glaube, dann wird schon einiges ganz deutlich. Ich bin tatsächlich erst 1988 geboren, also gar kein Boomer. Bin jetzt demzufolge 37 und bin in einem erstmal nach außen hin erscheinenden vermeintlichen perfekten Elternhaus, Vater, Mutter, Kind, schönes Einfamilienhaus, irgendwo idyllisch im Grünen aufgewachsen. Im Inneren war das dann leider doch aber gar nicht so idyllisch. Also gerade der, ich sage jetzt mal, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, es wäre mein Vater, war doch sehr aggressiv und kalt. Also auch meine Mutter gegenüber hat sie auch am Arm gepackt und geschüttelt. Und irgendwann wurde er dann auch handgreiflich mir gegenüber. Und das auch nicht nur mit aus dem Affekt heraus eine klatschen, sondern auch richtig mit übers Knie legen und Hose runterziehen, also so quasi schon geplante, bewusste Handlungen. Ja, was dann irgendwie nicht ganz so schön war. Meine Mutter hatte vieles davon gar nicht mitbekommen, weil sie viel arbeiten war, viel unterwegs war und ich doch des Öfteren alleine mit ihm zu Hause war, als das alles passiert ist. Als ich dann 11 Jahre alt war, sind wir von da auch ausgezogen, meine Mutter und ich, in einer Nacht- und Nebelaktion. Und eigentlich ziemlich direkt mit einem neuen Mann zusammengezogen. Und zeitgleich eröffnete mir meine Mutter dann auch, dass der Mann, mit dem wir 11 Jahre zusammen gewohnt haben, gar nicht mein Vater war, sondern wieder jemand anderes, den ich erst ein, zweimal zuvor gesehen hatte. Sprich, mein Weltbild oder mein System, so wie ich es kannte, wurde nicht nur einmal, sondern zweimal eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, weil jetzt da nochmal ein ganz neuer Mann war, der wohl mein Vater ist. Dieser hatte oder hat auch noch eine Tochter, also sprich, ich habe eine Halbschwester, die kam dann auch nochmal mit neu hinzu. Und ich musste dann mit 11 irgendwie zusehen, in dieses neue Familiensystem oder in dieses schon bestehende Familiensystem, sage ich mal, aus Vater und Schwester, da irgendwie auch noch einen Andockpunkt zu finden, was gar nicht so leicht war in der Pubertät oder vor Pubertät. Ja, als ich dann 13 war, bin ich aus verschiedenen Gründen auch von zu Hause ausgezogen, also von dieser Konstellation mit meiner Mutter und ihrem neuen Freund. Bin dann erstmal ein paar Wochen zu meinem Vater gezogen. Das hat dann aber aus Gründen nicht funktioniert. Dann bin ich irgendwie zu meinem Opa gezogen. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann begann eigentlich 2 Jahre lang nur von Couch zu Couch ziehen und allen mögliche Schlafplätze wahrnehmen, von zum Teil oft von Menschen oder bei Menschen, die ich gar nicht kannte, die von irgendeinem Kumpel, was auch immer, irgendeine Einraumwohnung, der hatte da noch eine Couch und da konnte ich halt schlafen.
Das war in Berlin?
Das war alles in Berlin, genau, richtig. Und das war eine Zeit, also so von 13 bis 15, die halt abermals durch sehr viel Unsicherheit geprägt war. Es kam zu dem Zeitpunkt dann auch Alkohol oder am Ende noch mehr Alkohol dazu, am Ende auch Marihuana dazu, weil man dann auch in den falschen Kreisen so ein bisschen sich bewegt hat. Und ja, das wurde alles irgendwie immer schwieriger, sage ich jetzt mal, das Leben. Und dann auch das ganze Thema mit der Schule, das auf die Reihe zu bekommen. Also ich war in der 8., 9. Klasse. Da war ich schon ziemlich gefährdet, dann irgendwann komplett abzurutschen mit meinem Leben.
Aber du bist noch in die Schule gegangen in den 2 Jahren, wo du komplett elternlos gelebt hast.
Genau, genau. Ich bin noch in die Schule gegangen, Gott sei Dank. Und als ich dann 15 war, habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt, mit dem war ich dann auch 10 Jahre zusammen. Und wir sind ziemlich schnell zusammengezogen. Er war 19 damals und hatte auch ein schwieriges Elternhaus, sodass wir dann beide uns eine Wohnung gesucht haben und wenigstens ein physisch sicheres Zuhause hatten, einen sicheren Schlafplatz hatten. Und das war dann auch der Moment, wo ich durch die Sicherheit, die mir dann wieder gegeben wurde, mein Leben auch nochmal in bessere Bahnen lenken konnte, also mit dem Alkohol aufgehört habe, mit dem Marihuana aufgehört habe, mich nochmal mehr in der Schule reingekniet, gelernt habe, um am Ende dann auch, also ich war auf einer Realschule, um dann am Ende auch die Empfehlung fürs Abitur zu bekommen, was ich dann auch geschafft habe, zur 10. Klasse hin diese zu erhalten. Dann folgte das Abitur mit also einem ganz normalen Schnitt, 2,6 oder so, ist jetzt überhaupt nichts Weltbewegendes gewesen. Und während des Abiturs war mir dann auch schon ziemlich schnell klar, dass ich irgendwie ins Projektmanagement möchte, weil so komplexe Themen, komplexe Problemlagen mich total interessieren und ich gerne Dinge quasi rein logisch auseinandernehme im Gehirn. Da ging ich irgendwie drin auf. Die ganze Technikschiene hat mich schon immer interessiert. Ich bin auch ein sehr naturwissenschaftlicher Mensch, also Mathe und Physik, später Biologie waren dann auch so die Leistungsfächer. Und deswegen war mir dann ziemlich schnell klar, okay, also irgendwie in die Technikschiene wäre schön, so technisches Projektmanagement.
Und während der Abi-Zeit war dann der Kontakt mit den Eltern immer noch null?
Nein, er war da, er war die ganze Zeit auch da, der Kontakt. Auch als ich von Couch zu Couch gezogen bin, war der Kontakt da. Ich habe da halt nur nicht gewohnt.
Ja, ja.
Ja.
Sorry, du warst beim Projektmanagement, ja.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Nee, immer reinfragen. So, dann habe ich nach dem Abitur mich auch fürs Projektmanagement entschieden und habe dann am Ende 2 Ausbildungen dafür gemacht. Zuerst eine technische Ausbildung. Und dann, um diese Technik sozusagen auch am Ende verkaufen zu können, noch die kaufmännische Ausbildung hinten rangehangen, jeweils beides in verkürzter Form, sodass ich dann sämtliche Grundlagen hatte für eine technische Projektmanagerin. Und habe dann in dem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, auch noch 2 Jahre gearbeitet. Und mir wurde dann aber ziemlich schnell langweilig. Ich komme aus der Eventbranche, technische Planung und Umsetzung von Großveranstaltungen und habe dann in diesem Unternehmen eigentlich schon die größten Sachen gemacht und die haben sich dann wiederholt. So, und dann hat mein Gehirn irgendwann gesagt, so, jetzt brauche ich aber hier mal irgendwie was Neues, was dann dazu führte, dass ich 2016 das Unternehmen gewechselt habe, zu dem größten Dienstleister hier in Berlin gegangen bin und da dann auch ziemlich schnell die größten Projekte gemacht habe. Also ich bin mit in das Team reingegangen, was die Großprojekte macht. Und habe dann innerhalb meiner Probezeit schon die größte Veranstaltung betreut, die überhaupt je dieses Unternehmen gemacht hat. Aber hat man mir damals schon zugetraut, hat auch gut funktioniert mit den entsprechenden Personen natürlich an meiner Seite. So, das ging dann wieder 3 Jahre gut, so bis 2019. Ich habe die ganzen großen Projekte gemacht und dann war mir irgendwie wieder langweilig. Deshalb ich mich dann dazu entschieden habe, ab 2020 nochmal komplett neben dem Beruf zu studieren, weil mein Hirn Futter braucht.
Ja.
Und hab dann...
Jetzt muss ich mal einhaken.
Na klar.
Entschuldigung, jetzt ist ja eine sensationelle Entwicklungsgeschichte.
Ja.
Von quasi so halb obdachlos und chaotische Familienverhältnisse und schwierige Mutter und Vater und sonstigen Beziehungen, was wir sonst hier als Thema haben, also von Förderung hier aus dem Elternhaus und Unterstützung in der Schule, ja gar nicht zu reden.
Gar nichts, nein.
Ich höre dir völlig fasziniert zu, also wie du dich da selber an den eigenen Haaren da rausgezogen hast. Was mich interessiert ist, was ist es, was dich nicht hat komplett abstürzen lassen? Ich meine, da sind so viele Sachen dabei. Allein wenn ich mir vorstelle, so ständig auf irgendwelchen fremden Sofas zu übernachten oder irgendwie so durch Berlin zu streunen und mit 15 da mit einem Freund, mit dem du dann sicher gut zusammen warst, aber dann schon zusammenzuziehen. Ich meine, das ist alles so eine Kindheit, die man keinem wünscht. Aber irgendwas hat dich ja angetrieben, dass du das, was du drauf hast, wirklich umgesetzt hast und nicht nur mal irgendwie angefangen, sondern du hast es fertig gemacht, du warst erfolgreich, du hast Projekte gemacht, jetzt studierst du noch. Was ist da?
Das ist eine wirklich spannende Frage und auch eine sehr komplexe Frage, weil das natürlich mehrere Faktoren gibt, die da reinspielen, wo ich zum Teil nur vermuten kann, dass das Anteile sind. Andere Dinge sind mir wahrscheinlich noch nicht bewusst. Zum einen, meine Kindheit und meine Jugend habe ich jahrelang als völlig normal erachtet. Das ist eine Schutzstrategie vom Gehirn zu sagen, war doch alles gut, ich bin doch groß geworden, ist doch, ich habe es doch irgendwie hinbekommen, aus mir ist doch trotzdem was geworden. Am Ende also ein Stück weit verleugnen und davor wegrennen, dass irgendwas nicht cool war, um zu überleben. Einige Menschen, vertraute Menschen in meinem Leben haben mir immer mal wieder gespiegelt, das war nicht cool, was da gelaufen ist, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich habe das aber immer abgetan mit, naja, für mich war es halt normal, das war mein Referenzrahmen, passt doch, aus mir ist doch was geworden. Und zum anderen, was mir neben dieser Schutzstrategie auch sehr geholfen hat, würde ich sagen, ist meine Energie. Ich habe unglaublich viel Energie, unglaublich viel Tatendrang und gehe somit auch immer, also ich bin somit auch intrinsisch wirklich motiviert, immer von einem Thema zum nächsten zu gehen und nach vorne zu gucken und hier noch zu machen und da noch zu machen und das ist spannend und das ist total interessant und ach, so hängt das zusammen und somit ist der Blick immer nach vorne gerichtet gewesen.
Gab es damals nicht irgendwie Freundinnen von dir, die aus anderen Elternhäusern kamen in der Schule, die vielleicht mal, ich weiß nicht, an deine Eltern appelliert haben oder so? Weil selbst wenn das so funktioniert hat, was ich wirklich unglaublich finde, dass man trotzdem noch diese Eigenmotivation hat, dass es da keinen Punkt gab, dass irgendwer im Umfeld gesagt hat, so, das kann nicht sein, dass man mit 13 nicht zu Hause wohnt.
Nee, gab's nicht. Da war keiner wirklich dabei. Ich erinnere mich noch an eine Situation. Eine Klassenkameradin wohnte im betreuten Wohnen. Also da gab es auch Themen mit den Eltern. Und ich war total neidisch auf diese Klassenkameradin, dass sie im betreuten Wohnen wohnt. Ich fand es so toll und wollte da auch unbedingt hin. Hab das damals aber überhaupt nicht realisiert, dass man auf jemanden neidisch ist, der im betreuten Wohnen wohnt, ja, weil man halt selbst so ein unglaublich instabiles, eine instabile Umgebung hat sozusagen. Aber nein, da war niemand. Also mein Vater meinte jetzt in der Retrospektive auch, dass er vieles anders machen würde, was er damals getan hat und mehr hätte da sein müssen, sagt aber auch, dass er immer so ein bisschen, er sagt so, als ob er hätte über mir geschwebt und aufgepasst, dass schon nichts irgendwie schief geht. Hat sich aber gewiss auch aus Gründen, dass wir uns so spät kennengelernt haben, nicht so richtig getraut, da sich so einzumischen, wie er es hätte tun können. Am Ende sich auch, weil ich nach außen immer einen sehr starken, einen sehr resilienten Eindruck gemacht habe mit, ich pack das schon und hier und da und das wird schon und gar keine Schwäche gezeigt habe. Somit habe ich natürlich meine Umgebung, also meine Mutter, mein Vater und andere Bezugspersonen auch getäuscht. Dass es bei mir im Inneren dann doch anders aussah, habe ich nicht gezeigt.
Naja, ganz einfach auch überleben, ne?
Ja.
Also denke ich sofort dabei. Gab es irgendjemand in der Zeit, sag mal bis 20, der gemerkt hat, die Frau, das Mädel ist nicht dumm, die kann was und hat Fähigkeiten, Dinge umzusetzen oder zu Ende zu bringen?
Mein erster Ausbilder, würde ich sagen, also im ersten Unternehmen, der hat ziemlich schnell erkannt, dass ich was drauf habe und hat mir deswegen auch diesen Plan nahegelegt, beide Ausbildungen zu machen, um dann am Ende ins technische Projektmanagement zu kommen. Dieser auf jeden Fall. Er war am Ende aber auch menschlich schwierig, weshalb ich dann irgendwann nach 6, 7 Jahren das Unternehmen dann auch verlassen habe und dort aber auch, wie gesagt, nicht weitergekommen bin, auch die Veranstaltungsgröße mir zu klein war und ich spannendere Herausforderungen brauchte. Also eher in jedem Fall. Mein jetziger Arbeitgeber würde ich sagen auch, weil auch mein Weg, den ich gegangen bin in dieser Branche, nicht unbedingt typisch ist. Also allein jemanden zu finden, der auch beide Ausbildungen hat und dann auch ziemlich schnell ins Projektmanagement ist, das ist schon durchaus was Besonderes, was man nicht an jeder Ecke findet. Und ich habe dann irgendwann vor vielen Jahren auch meinen neuen Partner kennengelernt und der war tatsächlich der ausschlaggebende Mensch in meinem Leben, der auch gesagt hat, also wenn dir nochmal irgendjemand studiert, dann du. Das ist unglaublich, was du kannst, was du siehst, welche komplexen Probleme du sehr schnell zerlegen kannst. Das war der erste Mensch gefühlt, der so wirklich an mich geglaubt hat, so wirklich hinter mir stand und gesagt hat, los, also wer, wenn nicht du? Und daraufhin habe ich mich ja dann irgendwann fürs erste Studium, also für den Bachelor angemeldet und dann auch während des Bachelors gemerkt, okay, ich kann ja doch was. Seit 2020 wurde mir das dann nach und nach klar, dass da ich mich doch ein kleines bisschen unterscheide von dem Durchschnitt in meinem Leistungspotenzial.
Da warst du schon über 30.
Ja, Richtig.
Also klassisch spät erkannt.
Absolut, absolut, ja.
Sensationelle Geschichte. Vor allen Dingen natürlich beeindruckend, wie du dich selber da rausentwickelt hast.
Aha.
Im Verein, du bist noch nicht Mitglied, Betonung auf noch, gibt es ja, also Späterkannte ist ein Dauerthema, ein großes Thema und natürlich der Umgang damit. Und es gibt haufenweise Coaching-Angebote und Coaching-Nachfragen und psychologische Hilfe und immer unter der Überschrift, wie bringe ich meine PS auf die Straße? Also so das Problem, ich kann ganz viel, ich bin intelligent, aber kann es irgendwie nicht umsetzen. Bei dir ist es eigentlich genau andersrum. Du hast wahnsinnig viel umgesetzt, ohne zu wissen, wie intelligent du eigentlich bist.
Stimmt, schön zusammengefasst, ja. Auch gut. Ja. Ja, bei mir war aber der entscheidende Faktor dann auch die Sicherheit. Also das sichere Zuhause, was ich dann irgendwann hatte, also dann mit 15 physisch sicher, mit 21 dann auch psychisch sicher am Ende und dann so nach und nach die PS auf die Straße bringen. Also erstmal das Grundbedürfnis der Sicherheit gedeckt zu haben, um dann anzufangen, sich nach und nach selbst zu entwickeln. Und dann kam irgendwann noch jemand dazu, der auch wirklich an mich geglaubt hat und mir den Rücken gestärkt hat und dann ging es los. Dann ging es quasi ab durch die Decke.
Hast du in dem Prozess auch angefangen, das aus der Vergangenheit auszuarbeiten, aufzuarbeiten?
Tatsächlich jetzt ab diesem Jahr erst ist mir das dann so richtig bewusst geworden, dass da einiges nicht so cool war. Und auch da klassisch, wie es im Lehrbuch steht, durch gesundheitliche Probleme erstmal auf der somatischen Ebene. Also der Körper, zweiter operierter Bandscheibenvorfall. Ich wiederhole, ich bin 37. Der hat mich in diesem Jahr dann ganz schön rausgenommen tatsächlich mit einem langen Prozess der Schmerztherapie, dann Reha-Abbruch, weil ich doch operiert werden musste, dann nächster Versuch mit der Reha. Dadurch, dass ich am Ende meine ganze Energie auch nicht mehr loswerden konnte und dazu gezwungen war, anzuhalten in meinem Leben und mich jetzt mal auf mich zu besinnen, auf meine Gesundheit zu besinnen und auch mit vielen Ärzten, Ärztinnen und am Ende auch Psychologinnen gesprochen habe, die es ja in Reha-Einrichtungen und Schmerztherapie-Einrichtungen gibt, kam ich dann langsam darauf, dass ich durchaus meinen Körper auch ausbeute und kaputt mache mit bestimmten Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege. Zum Beispiel auch dieses immer weiter, 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 weiter. Da ist zum einen natürlich meine Grundenergie drin, die ich mitbringe. Zum anderen ist es aber am Ende auch Traumaenergie, die mit drin ist. So dieses Weglaufen, Weglaufen, bloß sich nach hinten gucken. Bloß nicht sich den Emotionen stellen, die dann gegebenenfalls aufkommen, wenn man sich mit Themen beschäftigt, wenn man stehen bleibt. Und das wurde mir in diesem Jahr mehrfach nahegelegt von verschiedenen Personen, also Psychologinnen dann vor allem, die ich kennengelernt habe in diesem Prozess, dass ich mal vorsichtig stehen bleiben sollte und mal nach und nach anfangen sollte, meine Kindheit und meine Jugend zu betrachten, um einfach destruktive Verhaltensmuster, die ich jetzt so an den Tag lege, zu durchbrechen und mich wieder mehr mit meinem Körper zu verbinden im Sinne von auf meine Grenzen, auf meine körperlichen Grenzen aufpassen. Bei mir ist der Kopf viel schneller, viel mehr Energie als der Körper. So, und der Körper wird auch nicht jünger. Und durch dieses Ungleichgewicht der Energie, ganz viel im Kopf, immer weiter, wenig im Körper sein, das ist keine gute Balance. So, und ich darf jetzt schauen, wie ich meine Energie, sowohl die von Hause aus, als auch die Traumaenergie, die hoffentlich weniger wird, ich einfach in eine gute Balance bringe, dass ich sowohl meinen Kopf mit Input füttere, weil ihm sonst langweilig wird, aber genauso auch auf den Körper achte, der, das hatten wir noch gar nicht gesagt, aufgrund, ich habe ganz viel Leistungssport auch als Kind gemacht und dadurch ist natürlich auch einiges kaputt und die Bandscheiben fanden vieles auch nicht so witzig. Also ganz viel Volleyball und Leichtathletik dann damals schon ab der 4. Klasse. Das wirkt sich natürlich auch im Erwachsenenalter dann aus. Ja, also vielschichtig.
Ja, du sagst mit Psychologin, hast du regelmäßig jetzt psychologische Betreuung oder bist du in der Therapie oder wie sieht das konkret aus?
Genau, ich habe jetzt mit ganz viel Glück, was man hier in Berlin auch wirklich haben muss aufgrund der wenigen Therapieplätze, eine super Psychologin gefunden, wo ich dann erstmal eine Akuttherapie angefangen habe, um neben meinen somatischen Beschwerden nach und nach auch die psychologischen Themen zu betrachten. Und ich werde jetzt im November auch mich tatsächlich nochmal stationär in eine Klinik begeben, die ein sogenanntes Traumakompetenzzentrum hat. Also wo wirklich diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die bei mir vorliegt, durch Kindheit und Jugend nochmal genau betrachtet wird und ich da in einem entsprechend stationären Setting, also im Sinne von, es ist sicher, man ist vor Ort und wenn etwas psychisch schief geht, sage ich mal, weil man zu sehr aktiviert wird, dass dann auch gleich entsprechendes Fachpersonal da ist, was einem dann helfen kann. Also es ist deutlich besser, als wenn man das hier zu Hause in den vier eigenen Wänden oder nur mit einer ambulanten Psychotherapie, wo man einmal die Woche für 50 Minuten hingeht, versucht irgendwie aufzuarbeiten.
Wie lange gehst du dahin?
Das ist tatsächlich noch gar nicht klar. Also es heißt irgendwie von 3 bis 8 Wochen ist alles dabei. Es ist am Ende individuell, also abhängig nach dem Bedarf. So eine Traumaaufarbeitung beziehungsweise da reinzugehen, ist auch nicht getan, mit einmal für ein paar Wochen ins Krankenhaus zu gehen. Das passiert sozusagen dann in mehreren Intervallen. Man geht erstmal rein und stabilisiert die Leute, also im Sinne von, man macht Ressourcenarbeit, was kann einem helfen, aus unguten Emotionen wieder rauszukommen, wenn es mal psychisch irgendwie nach unten geht. Das ist quasi Phase 1. Die wird bei mir auch dann in jedem Fall im November stattfinden. Phase 2 ist dann die Traumaexposition, also wo man dieses Traumata immer und immer wieder durchlebt, begleitet, um es zu integrieren, so dass diese Verleugnung weggeht, dieses, ach, war doch alles nicht so schlimm, ich bin doch erwachsen geworden, aus mir ist doch was geworden. Das ist ja immer nur Verleugnung, was muss am Ende integriert und angenommen werden, um es zu verarbeiten. Das passiert dann in Phase 2. Ob das schon jetzt im November passiert, ist unklar. Das ist individuell. Im Zweifel geht es dann irgendwann in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann nochmal rein. Also und in der Zwischenzeit werden die Leute dann so in den Alltag entlassen, sollen die Dinge, die sie vermittelt bekommen haben, integrieren. Also welche Ressourcen habe ich, was tut mir gut, Entspannungsübungen machen und. Diese ganzen Dinge sollen sie in ihren Alltag integrieren und dann geht es halt wieder ins Krankenhaus oder vielleicht auch in eine Reha-Einrichtung. Das ist auch möglich, es hängt immer davon ab, wie stabil die Personen sind. Und dann wird weitergearbeitet in der Einrichtung und dann wird man wieder in den Alltag entlassen und dann geht man wieder zurück. Also da stehen mir jetzt am Ende noch viele Jahre bevor, das alles so richtig aufzuarbeiten und vor allem die ganzen verschiedenen Ebenen aufzuarbeiten, was da so passiert ist.
Zwei Fragen. Das eine ist, du studierst Psychologie.
Ja.
Bist du da die klassische Motivation, ich analysiere mich selbst? War das ein Grund, dass du Psychologie gemacht hast? Zweite Frage, hattest du in der ganzen Zeit auch mal depressive Phasen? Du machst einen sehr aktiven Eindruck und einen sehr positiven und dass du deine Sachen total im Griff hast. Gab es dazwischendrin auch mal Phasen, wo du depressiv auf dem Sofa rumgelegen hast und morgens nicht in die Gänge gekommen bist?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die ist etwas einfacher zu beantworten. Mit Depressionen habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Es gab einmal jetzt in diesem Jahr so eine Phase, wo ich aufgrund meiner sehr starken Rückenschmerzen wochenlang nicht von der Couch gekommen bin und auch kaum hier Besuch hatte, weil ich auch so kraftlos war. Da ging es dann langsam in die Richtung Depression. Aufgrund meines Studiums kenne ich aber natürlich auch die Frühwarnzeichen und habe dann ziemlich schnell zugesehen, dass ich da wieder rauskomme. Also mit Ressourcenaktivierung, Freunde einladen, in die Verbindung gehen mit Menschen, sodass ich da Gott sei Dank drum herum gekommen bin. Und ansonsten gab es bezüglich der Depression aber keinerlei Berührungspunkte in meinem Leben, Gott sei Dank. Frage Nummer 1. Als ich angefangen habe mit dem Studium, also der Bachelor war ja auch erstmal nur in Anführungszeichen Wirtschaftspsychologie, da war mir das ja noch gar nicht klar, dass ich irgendwelche Themen habe. Ich habe ja all die Jahre lang verleugnet. Während des Bachelors Wirtschaftspsychologie habe ich dann aber mitbekommen, oh, warte mal, also diese Psychologierichtung, die ist ja richtig interessant. Also Wirtschaft auch, aber Psychologie ist ja nochmal geil. Weshalb ich dann nach dem Bachelor auch nochmal Aufbaumodule raufgesetzt habe, um dann zum allgemeinen Psychologie-Bachelor zugelassen zu werden, der dann nochmal umfassender ist und kein Fokus drauf liegt. Und auch da war es mir am Anfang aber noch nicht klar. Ich fand das einfach alles total spannend und ich kann das auch super gut für meinen Job nutzen, wo ich ja auch sehr, sehr viel mit Menschen verschiedensten Charakteren zusammenarbeite. Ja, so klar wurde mir das, wie gesagt, erst in diesem Jahr, als ein kompletter Break in meinem Leben gekommen ist. Und was noch dazu zu sagen ist, das ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, ich studiere, also ich habe nicht das Ziel, Therapeutin zu werden. Ich studiere nicht Psychologie und mache eine Approbation hinten ran. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist gar nicht meins, Therapeutin zu werden. Ich bin eher in der Forschung zu Hause tatsächlich. Und mein großer Traum oder Wunsch ist es durchaus, dann später auch in die neuropsychologische Forschung zu gehen. Deswegen mache ich das Ganze eigentlich. Also wie funktioniert das Gehirn? Was passiert, wenn hier was kaputt ist? Wie äußert sich das da? Da bin ich zu Hause. Oder da will ich hin, besser gesagt. Nicht Therapeutin werden. Das, ich glaube, dafür bin ich zu ungeduldig.
Cool.
Mir stellt sich gerade ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist, aber denkst du, dass das jetzt so, dass du das jetzt rausgefunden hast und dieser Prozess, weil es ist für mich wirklich, ich stelle mir das wirklich vor, es passiert das, dann das, dann das. Also es ist so total eine Reaktion auf alles. Denkst du, wenn du eine normale, in Anführungszeichen, Kindheit gehabt hättest, dass du da genauso dein Potenzial entfaltet hättest oder vielleicht besser oder?
Ich gehe durchaus davon aus, dass ich, also das sind natürlich immer diese Fragen, was wäre, wenn, hätte, Fahrradkette, aber ist, also genau die Fragen stelle ich mir auch. Was wäre gewesen, wenn mein Potenzial erkannt worden wäre, man eher irgendwie einen Blick auf mich gehabt hätte, wie es mir geht. Also ich bin auch in der zweiten Klasse schon verhaltensauffällig geworden, bin dann auch in die Rebellion gegangen. Was mich dann am Ende wieder eingefangen hat, war der Leistungssport, weil ich da meine Energie dann reinbringen konnte. Aber ich denke durchaus, dass wenn man sich früher mit mir beschäftigt hätte, dass da noch mehr möglich gewesen wäre. Aber ich traue dem auch nicht nach, weil mein Leben, also den Weg, den ich gegangen bin, der ist trotzdem sehr gut. Jetzt kommt wieder mein klassischer Spruch, aus mir ist ja dennoch was geworden. Und auch jetzt, also ich bin ja nicht uralt, also jetzt am Ende mit 37 noch zu studieren oder am Ende fast meines Masters zu sein, das, ich habe ja noch alles vor mir, ist dann noch alles offen.
Auf jeden Fall, ja, das war auch gar nicht so gemeint.
Ich kann mich nur wiederholen, es ist im Grunde eine wahnsinnige Geschichte oder eine total beeindruckende Geschichte und du musst unbedingt in den Verein rein.
Ja.
Den Test gerne. Machst du, das habe ich dir schon vorher gesagt, den machst du mit links. Und genau deine Themen oder auch hier Neurowissenschaften und sowas. Du wirst reichlich Leute finden, die sagen, Sandra, komm her, erzähl uns was. Beziehungsweise ich will mich mit dir austauschen. Gerade in Berlin, da sind ja sehr viele Mitglieder.
Ich finde, die Geschichte, die du erzählst, macht so viel Mut für so viele. Und ich glaube, viele, die später krank sind, stehen dann halt genau das, was Erwin angesprochen hat. Wie mache ich das jetzt, dass ich das umsetze? Und du zeigst so gut, man muss gar nicht wissen, dass man hochbegabt ist. Es muss auch nicht alles super toll sein. Man muss nicht alles aufarbeiten, um es zu machen. Klasse. Ich glaube, dass das so vielen Leuten hilft, das zu hören.
Ja, ich würde sehr gern dann Mitglied werden. In der Klinik, in die ich gehe, hatte ich gesehen, da kann man tatsächlich dann auch nochmal einen Intelligenztest machen. Würde ich natürlich gucken, dass ich den darüber mache. Und ich würde mich auch total freuen, Mitglied zu werden, weil ich so gerne in den Austausch gehen möchte mit Menschen, die, also ich höre es ja bei eurem Podcast dann am Ende auch und auch bei anderen Podcasts, wo ich habe so das erste Mal das Gefühl, okay, da sind Menschen, also die verstehen mich oder mit denen kann ich mich unterhalten, die ticken wie ich, die denken wie ich, die stellen die gleichen Fragen, die greifen bei der gleichen Stelle an, die hat direkt so ein Zugehörigkeitsgefühl und das ist noch nicht oft passiert in meinem Leben tatsächlich. Deswegen habe ich da wirklich große Lust drauf und dann am Ende nach meinem Master und wenn ich die 130 geknackt habe, dann am Ende auch im Verein mitzuwirken in der Forschung bei Frau Professor Dr. Bautzen, da bin ich natürlich auch hochinteressiert und natürlich, also ich bin immer sehr für Transparenz und auch für Entstigmatisierung am Ende von solchen Geschichten und da in den Austausch zu gehen und anderen Menschen, Betroffenen zu helfen, auf welcher Ebene auch immer, da ihren Weg zu finden, auch im Verein, super gern. Also genau das mache ich ja beruflich auch. Also das ist ja genau meins.
Ja.
Menschen begleiten und zu helfen, in ihre Stärke zu finden. Das ist mein Sinn des Lebens sozusagen. Da habe ich ganz große Freude dran.
Erwarte vom Verein nicht zu viel. Aber Tanja ist auf jeden Fall, Tanja Bautzen ist auf jeden Fall schon mal ein guter Name und eine gute Anlaufstelle.
Ja,
ja, ja. Ja.
Definitiv, ja. Mhm. Ja, ja. Viele tolle, spannende Dinge dabei.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Ah, ich muss richtig durchatmen. Ja, weil ich finde es total intensiv, was du erzählt hast. Ich könnte noch reichlich Rückfragen stellen, vor allen Dingen natürlich über deine wilde Jugend, wobei es dann schon so ein bisschen Schlüssellochcharakter hätte. Wie ist das bei deiner Arbeit? Wissen die Menschen, mit denen du zu tun hast, ein bisschen von deinen Hintergründen oder ist Job und dein Privatleben ist dein Privatleben?
Also einige Menschen aus dem Unternehmen wissen darum, dass ich eine schwierige Kindheit und Jugend hatte. Und ansonsten habe ich einige Kollegen, die auch wirklich gute Freunde sind, mit denen ich auch in diesem Jahr sehr transparent und offen darüber rede, auch was mir passiert ist, weil nicht zuletzt am Ende das zur Heilung beiträgt. Also immer diese Integration, das Annehmen von dem Ganzen. Und da hilft nur drüber reden. Also natürlich nicht, ne, mit jedem und in die ganze Welt hinein. Schön, dass wir jetzt einen Podcast machen. Aber nein, also mit vertrauten Personen dann am Ende auch nochmal ins Detail zu gehen, das machen wir jetzt hier ja natürlich nicht, weil das auch viel zu aktivierend wäre und man dann auch nochmal Triggerwarnung aussprechen müsste und so weiter.
Ja.
Weitere Fragen, Erwin? Du hast gesagt, das ist nicht die letzte.
Ganz blöde Frage oder ganz banale Frage. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Weil bei dir entwickelt sich ja ganz viel. Du hast Pläne, du hast eine Menge am Laufen, du hast einen erfolgreichen Job. Hast du Familie? Wo geht es hin?
Familie habe ich nicht. Ist tatsächlich auch kein Wunsch. Also mir fehlen irgendwelche Hormone für Kinder. Ja, beruflich gibt es 2 Wege. Zum einen, wie gesagt, die neuropsychologische Forschung, die mich unglaublich interessiert, wo mein Herz total verbrennt und mein Gehirn viel Futter haben könnte. Kleiner Knackpunkt ist, dass dort vor allem man sehr gut Englisch sprechen muss. Ich oute mich jetzt hier als Fremdsprachenlegasthenikerin. Ich habe durchaus ein Problem mit Buchstaben, also nicht im Sinne von Lese-Rechtschreibschwäche. Ich bin auch grammatikalisch sehr gut und kann wissenschaftliche Texte sehr schnell sehr gut verfassen auf Deutsch. Aber sobald es irgendwie in Fremdsprachen geht, das ist irgendwie, ergibt das dann für mich keinen Sinn mehr, was da steht. Habe ich große Probleme. Bei Zahlen ist es genau umgekehrt. Zeig mir irgendeine Zahlenfolge und ich kann sie die nächste Woche noch sagen, aber da man für die neuropsychologische Forschung nun aber vor allem Englisch sprechen muss und Englisch publizieren muss und dort auf wissenschaftlichen Tagungen entsprechend in die Diskussion gehen muss, ist das doch durchaus etwas, wovor ich sehr großen Respekt habe und da erstmal in die ganze Englischgeschichte wieder rein müsste.
Ja, aber dafür gibt es ja KI.
Ja, stimmt.
Oder Co-Autoren.
Ja. Also das ist definitiv ein sehr, sehr, sehr großer Traum von mir. Mal gucken.
Toll, klingt gut.
Nach großen Plänen, ja.
Hast du noch Fragen, Lina? Sonst biegen wir mal langsam in die Schlussrunde ein.
Ja, das Einzige, so hast du irgendwie so ein persönliches Mantra, was dir hilft, immer so positiv zu sein, sogar jetzt in unserem Gespräch, wie du es schaffst, immer in die Zukunft zu blicken, weil es ist ja auch nicht gerade einfach. Oder bist du einfach so?
Ich glaube, ich bin einfach so. Ich habe kein Mantra. Ich glaube, was mich immer intrinsisch motiviert, ist diese Faszination von ganz vielen Dingen. Ich finde alles total spannend und interessant und wie was zusammenhängt und will alles irgendwie ergründen und erforschen und hier noch weiter rein. Und das ist, weiß ich nicht, da kommt mein Gehirn irgendwie in so einen Flow und der Flow fühlt sich gut an und deswegen
go for it.
Geht's ja da lang. Also da gibt's kein Mantra. Das ist irgendwie Energie. Ich habe schon immer gesagt, ich glaube, ich bin als Kind hier in so einen Zaubertranktopf gefallen von Asterix und Obelix. Und ja, sie ist einfach da. Und die ist schön, wenn man sie richtig lenkt, die Energie, und gesund lenkt.
Mhm. Gutes Schlusswort, die Sache mit dem Mantra, was nicht da ist. Es war toll, es ist total beeindruckend. Wir sind beide ein bisschen sprachlos, Lina und ich.
Ja.
Und ja, es ist wirklich so. Es ist jetzt keine billigen Komplimente. Und wir danken dir sehr, 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 dass du deine Geschichte erzählt hast. Im Grunde haben wir sie ja nur angerissen. Vielleicht müssen wir eine Fortsetzung machen, wer weiß. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Tonprobleme gehabt, dass sich das am Ende nicht allzu sehr durchschlägt. Und ansonsten denke ich, dass es viele Reaktionen geben wird. Wir sind wie immer erreichbar auf Instagram, per Mail, 130undmehr@web.de. Wir hören uns weiter. Lina, geht es gut in Madrid? Sie nickt.
Ja.
Und ja, Lina, du hast das letzte Wort.
Vielen Dank nochmal, Sandra. Das war unglaublich spannend. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht nochmal wieder. Erwin, wir beide hören uns auf jeden Fall
wieder. Wir hören uns.
Sehr gerne und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Genau.
Sandra, danke, tschüss, alles Gute.
Tschüss.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130undmehr@web.de und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar und man kann uns streamen.